seid alle gegrüßt im teuren Namen unseres Herrn Jesus Christus. Alle, die ihr heute hier gekommen seid, das volle Heil wurde uns eben von den Sängern besungen. Das volle Heil, das auch wir angenommen haben in Jesus Christus, unserem Herrn. Und da kann man wirklich ein Gelobt sei der Herr anstimmen. Halleluja, haben die Sänger gesungen. Halleluja, das volle Heil, ja. Lob und Dank sei dem Herrn dargebracht, dass er uns in dieser Zeit zu sich gezogen hat, dass wir Ja sagen durften und dass er jetzt wirklich unser Herr ist, dass wir ihn in unserem Leben nicht nur als Retter, sondern auch als unseren Herrn haben wollen, der schaltet und waltet und regiert, so wie es in seinem Worte sagt. Seid uns, wie gesagt, alle ganz herzlich willkommen, die ihr heute hier mit uns seid und auch alle, die angeschlossen sind. Wir haben einige Brüder in unserer Mitte, die wir auch gestern schon willkommen geheißen haben, wollen es heute nochmal tun. Unser Bruder Moses ist hier aus den Vereinigten Staaten von Amerika. Ich sehe, gestern haben wir vergessen, unser Bruder Jean-Claude aus Brüssel willkommen zu heißen. Manchmal sitzen die Brüder ein bisschen weiter hinten. Dann ist schwierig. Und wir haben unseren Bruder Florin hier aus Klausenburg. Seid uns alle herzlich willkommen. Und auch die Grüße, die uns erreicht haben, sei es durch Zuschriften per E-Mail oder übers Telefon. Zum Beispiel unser Bruder Lotika aus Australien lässt uns ganz herzlich grüßen und wünscht uns Gottes Segen. Genauso wie Bruder Baumgartner aus der Schweiz. Und dann haben wir auch noch unseren Bruder aus Brasilien, den Bruder João Bautista. Auch er lässt uns herzlich grüßen. Die Brüder sind alle mit uns verbunden. Dann auch aus unserem Lande gibt es Geschwister, die sich immer wieder melden und ihre Verbundenheit dem Ausdruck verleihen, wie zum Beispiel Bruder Müller, der in der Nähe von der Ostsee wohnt. Und dann haben wir auch noch nach einer Zeit mal wieder unser Bruder Alexander aus Tatarstan. Da kann man auf der Landkarte mal schauen, wie weit und wo das überall ist. Der Herr kennt die Seinen, egal wo sie sind, auch wenn wir hier nur einen ganz bescheidenen und limitierten Auszug kennen. Aber der Herr kennt die Seinen. Er weiß, wo alle sind. Er weiß, wie er sie erreichen kann. Er weiß, wie er uns alle zubereiten kann. Und keiner wird fehlen am Ende. Dann habt ihr vielleicht gehört, dass in Kuba die Situation wetterbedingt besonders war. Ein Tsunami. Die Geschwister sind auch von dort, senden uns Grüße, sind zum Großteil verschont geblieben von dem, was das Land getroffen hat. Aber sie leiden natürlich an den Folgen, die dieses Land jetzt zu tragen hat. Wir wollen ihrer auch im Gebet gedenken und auch derer, die vielleicht gar nicht die Möglichkeit haben, überhaupt sich zu melden. Der Herr weiß, wo alle sind, der Herr sieht alle und wir wollen doch alle im Gebet tragen. Lasst uns deswegen noch aufstehen und dem Herrn diese Zeit hinlegen. Treuer himmlischer Vater, dir sei der Lobpreis und der Dank dargebracht. An allererster Stelle, dass wir hier in Frieden und Freiheit versammelt sein dürfen, Herr, dass es uns gut geht, Herr. Wenn wir hören, wie es anderen Geschwistern geht, wovon sie betroffen sind, Herr, dir sei der Lobpreis und Dank dargebracht, dass wir diese Möglichkeit und diese Gelegenheit haben, Herr. Herr, wir bitten dich für heute, für diese Versammlung. Segne du uns, sprich zu uns durch dein Wort. Herr, du weißt, was ein jeder bedarf. Du weißt, wie du uns erreichen kannst, Herr. Lass unsere Herzen einfach nur offen sein für das, was du uns durch dein Wort zu sagen hast, Herr. Und wir stellen uns auf die Verheißungen, die uns gegeben sind, Herr, damit wir, Herr, Anteil haben. Wir danken dir für deine Treue. Wir danken dir für deine Gnade. Du sollst für alles gelobt und gepriesen sein. Wir danken dir, Herr, in Jesu Namen. Amen. Amen. Lass uns noch mit Liedern fortfahren aus dem Heft hier. Lass uns das Lied Nummer 31 anstimmen. Lied Nummer 31. O Gott, dir sei Ehre, der Großes getan. Lob und Dank, ja. Das Evangelium und die Gnade, die uns zuteil geworden ist, das wollen wir besingen, das wollen wir preisen, so wie wir hier im Chorus gesungen haben. Preis den Herrn, Lob und Dank, ja, dass wir dessen teilhaftig geworden sind. Erde, hör diesen Schall. Ja, und dieses Wort, das Wort vom Kreuz, das Evangelium, die Heilsbotschaft, Jesus Christus als Mittelpunkt der Verkündigung. Das geschieht heute weltweit, da, wo Menschen das Wort auf- und angenommen haben, da, wo es in ihnen lebt, da legen sie Zeugnis ab. Und wir sind froh und dankbar, dass auch wir dieses Zeugnis ablegen dürfen. Und noch mehr als das, dass wir ihn gefunden haben, oder besser gesagt, er sich von uns hat finden lassen, dass wir Ja sagen durften, sind wir mit dem Wort der Wahrheit und allen biblischen Lehren wieder vertraut gemacht worden und dürfen sagen, wir stehen fest auf dem Wort des Herrn und können alles prüfen und besonders die Verheißungen, die er uns geschenkt hat, an denen wollen wir festhalten, denn unser Glaube ruht nicht auf irgendeiner Auslegung, sondern auf den Verheißungen, die in dem Wort für uns gegeben worden sind. Das Glauben ist ja ein zuversichtliches Vertrauen auf das, was man noch nicht sieht. Und wenn jemand einem etwas in Aussicht stellt, ja, dann muss ich daraufhin glauben. Und für uns ist es wichtig, dass wir nur das glauben, was Gottes Wort, die Schrift, uns in Aussicht stellt. Dann können wir einen gewissen Glauben haben und dem zustreben. Und wir können auch gewiss sein, dass unser Gott der Gott seines Wortes ist. Er kann des Wortes nicht verbrüchig werden. Es muss geschehen. Es muss geschehen. Sind wir darum bemüht, dass es mit uns geschieht in dieser Zeit. Lasst uns noch Lied Nummer 6 anstimmen. Lied Nummer 6, stehend auf dem Wort des Königs.
Gläubig, 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 Das haben wir nicht nur gesungen, das ist das, was wir leben, Brüder und Schwestern. Abraham traute den Verheißungen des Herrn. Und was geschah? Er wurde im Glauben immer stärker. Es war ein Wachstum da bei ihm, im Glauben, bis er das, was ihm verheißen wurde, mit eigenen Augen gesehen hat, bis er bezeugen konnte, der Herr hat sein Wort an mir erfüllt. Das Gleiche tut Gott mit uns in dieser Zeit. Und das ist mir gestern auch aus der Predigt bewusst geworden. Kinder Gottes, er der Sohn Gottes, wir Söhne und Töchter Gottes. Aber alle Welt, alle christliche Welt, wenn man sie fragt, sagt doch, wir sind Kinder Gottes. Ich bin ein Sohn Gottes. Ich bin eine Tochter Gottes. Aber wir wurden in seinem Wort tiefer eingeführt. Wir sind nach Isaaks Art Kinder der Verheißung. Kinder Gottes, ja. Aber wir glauben die Verheißungen, die Gott in dieser Zeit auf den Leuchter gestellt hat. Und auch das, was wir aus 2. Korinther 6 gehört haben. Söhne und Töchter Gottes. Ja, aber es heißt, kommet heraus aus ihrer Mitte. Sondert euch ab. Rühret nichts Unreines an. Zubereitung, Erziehung, all das schenkt der Herr seinen Söhnen und Töchtern. Das Bekenntnis können viele geben, aber wir erleben doch, dass der Herr an uns wirksam ist, dass wir sein Wort glauben, dass er uns zubereitet, dass er uns hilft. Dem Herrn sei Dank. Lasst uns zur Einleitung aus dem Titus Kapitel 2 lesen. Titus Kapitel 2, hier der erste Vers. Titus Kapitel 2, Vers 1. Du aber sprich offen aus, was der gesunden Lehre entspricht. Ein wunderbares Wort. Wenn man in die Politik schaut, nichts wird offen ausgesprochen. Aber hier das Wort Gottes. Es soll offen ausgesprochen werden, aber nicht eigene Gedanken, sondern das, was der gesunden Lehre entspricht. Und wir sind doch dankbar, dass Paulus nicht dabei stehen geblieben ist. Er war der berufene Gottesmann. Er hat seinen Mitarbeiter Titus hier im Brief geschrieben, aber er hat nicht nur gesagt, sprich das aus, was der gesunden Lehre entspricht. Danach gibt er ihn noch mit, was die gesunde Lehre ist. Und so sind wir doch auch dankbar in dieser Zeit für die Botschaft, die an uns gekommen ist. Und auch für die technischen Möglichkeiten, die da sind. Dass keiner einzeln Belehrung empfangen braucht, sondern dass alle Belehrung empfangen und aussprechen können, was der gesunden Lehre entspricht. Und dann hier in Vers 11 geht es dann weiter. Denn erschienen ist die Gnade Gottes, die allen Menschen das Heil bringt. Können wir das bezeugen, Brüder und Schwestern, dass die Gnade Gottes erschienen ist? Wir haben gestern gehört, Elia kommt allerdings und bringt alles wieder in den rechten Stand. Und wir wissen, dass der Herr mit dem Dienst unseres Bruders Branhams in besonderer Weise war, dass man die Feuersäule über sein Haupt sehen konnte, wurde auf dem Foto festgehalten, um zu erkennen, dass die Gnade Gottes erschienen ist, dass Gott mit uns ist in dieser Zeit. Denn erschienen ist die Gnade Gottes, die allen Menschen das Heil bringt, indem sie uns dazu erzieht, dem gottlosen Wesen und den weltlichen Begierden abzusagen und besonnen, gerecht und gottselig in der gegenwärtigen Weltzeit zu leben. Aus Gnaden sind wir gerettet worden. So schreibt es Paulus an die Epheser Kapitel 2, Vers 8. Nicht aus uns selbst. Aber die Gnade hört nicht auf, die Gnade Gottes. Sie begleitet uns weiter. Und sie erzieht uns, wie hier geschrieben steht. Gestern haben wir auch aus Hebräer 12 gehört, dass Gott uns erzieht, wie man seinen Sohn erzieht. Und wenn wir schauen in das letzte Gemeindezeitalter zu Laodicea, auch dort steht geschrieben, wen der Herr liebt, den züchtigt er. Warum? Weil es eine Zeit der Zubereitung ist. In diesem Zeitalter, dass die Braut heilig, rein, unsträflich ist und den Herrn begegnen kann, dass ihm eine reine Braut zugeführt wird. Deswegen ist die Gnade Gottes doch erschienen und sie erzieht uns. Und wir kennen es doch, wenn wir unsere Kinder, wir, die wir Eltern sind, wir wissen, was die Kindererziehung, was das alles bedeutet. Wir müssen unseren Kindern sagen, was sie zu tun haben. Hört auf zu streiten. Nimm das nicht, fass das nicht an, tu dies, tu das. Aber es bleibt doch nicht nur bei Worten. Wenn wir überlegen, die Kinder brauchen ein Wachstum. Kinder müssen heranwachsen. Wir freuen uns doch nicht, nur weil sie das Wort hören, sondern wir freuen uns dann, wenn sie das, was wir ihnen sagen, auch in die Tat umsetzen. Nicht, wenn wir nur sagen, hört auf zu streiten, sondern wenn sie aufhören zu streiten. Nicht, wenn wir sagen, rühr dies nicht an, sondern wenn sie das auch nicht anrühren. Es ist ein Wachstum da. Und so muss auch in uns ein Wachstum da sein. Wie Paulus ja auch schreibt an die Epheser Kapitel 4, dass wir die Wahrheit übend in Liebe in ihm hineinwachsen sollen, der das Haupt ist. Wie Petrus schreibt, ja, wir haben die kostbaren Verheißungen empfangen, aber eben auch diese Tugenden, der Glaube, die Standhaftigkeit, die Selbstbeherrschung, die Bruderliebe, die Liebe und die anderen Tugenden, alles muss bei uns vorhanden sein und wachsen. Und so sieht man es doch auch bei seinen Kindern. Sie wachsen heran und erst streiten sie sich, aber irgendwann hört der Streit auf. Sie sind gewachsen und der Herr konnte Gnade schenken, uns, dass wir wachsen im Glauben. Und wie wir immer gehört haben in letzter Zeit, wir sollen nicht nur Hörer sein, sondern Täter des Wortes. Auch das ist gestern deutlich geworden. Auch nicht nur, weil wir dasselbe Wort hören, empfangen wir den gleichen Segen, sondern der Segen liegt darin, das zu tun, was der Herr uns sagt, und im Glauben zu wachsen, Brüder und Schwestern. Und dann steht hier weiter in Vers 13, indem wir dabei auf unser seliges Hoffnungsgut und auf das Erscheinen der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Christus Jesus warten. Amen. Das tun wir. Wir warten darauf, dass der Herr wiederkommt. Der sich selbst, Vers 14, der sich selbst für uns dahingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und sich ein reines Volk zum Eigentum zu schaffen, das eifrig auf gute Werke bedacht ist. Lob und Dank. Sein Werk sind wir in Jesus Christus, um in den Werken, die er uns bereitgestellt hat, zu wandeln. Möge der Herr uns Gnade schenken, auch heute sein Wort kindlich anzunehmen, wie die Kinder die Worte der Eltern annehmen, es im Herzen zu bewegen, das Verlangen zu haben, Herr, erziehe mich, Herr, reinige mich, Herr, erfülle deine Verheißungen an mir, dass wir vom Glauben zum Schauen kommen, vom Hören zu der Tat. Lasst uns aufstehen und dem Herrn diese Versammlung gemeinsam hinlegen. Noch einmal. Geliebter Herr, du ewig treuer Gott, wir danken dir, Wir dürfen dich als unseren himmlischen Vater anrufen, weil wir Söhne und Töchter Gottes aus Gnaden geworden sind. Wir danken dir, Herr, dass du uns durch dein Wort erziehst, dass du uns reinigst und heiligst, dass du die Verantwortung für uns übernommen hast, dass wir das Ziel erreichen können. Auch heute stellen wir uns dir zur Verfügung, bitten dich, sprich zu uns durch dein Wort und lass dein Wort in uns ausrichten, wozu du es gesandt hast. Wir legen diese Versammlung noch einmal in deine Hände und bitten dich, wirke an uns das dir Wohlgefällige, in Jesu heiligen Namen. Amen.
Und so wollen wir doch direkt in die Wortbetrachtung übergehen und Gott zu uns reden lassen. Wie viele sind gesegnet worden, gestern und heute? Amen. Das ist immer gut zu wissen. Ihr wisst ja bei uns, Dankeschön, Bruder Pesal, ich habe bis hier gesehen, es ist immer gut zu wissen, wenn die Gemeinde mitgeht. Auch das habe ich hier schon gesagt. Die Verkündigung der wahren göttlichen Botschaft ist eine sehr schwere Sache. Wenn man so predigt, wie es alle Welt tut, dann hätten wir Anklang. Wir könnten uns sicherlich diese Räumlichkeiten noch größer vorstellen und der Platz wäre für alle, wüssten wir nicht. Und wenn alle diejenigen, die schon die Botschaft gehört und dann in verschiedene Richtungen abgeglitten sind, wenn sie heute alle hier wären, dann könnte der Saal 2, 3 oder 4 Mal so groß sein, wie er heute ist. Aber Gott hat uns dazu bestimmt, auf diesem Wege zu bleiben und nicht nach rechts und nach links abzuweichen. Das ist eine göttliche Bestimmung.
Amen.
Und daran können wir nichts ändern und wollen wir auch nichts ändern. Es gibt Menschen, die sind tatsächlich von Gott dazu verordnet, den Weg des Heils bis ans Ziel zu gehen und nur im Worte zu bleiben und nicht in Deutungen rechts oder links abzuweichen. Auch das haben wir betont, das ewige Leben ist im Wort, in Gott. Und der Tod, der geistliche Tod, ist in all den Deutungen der Menschen. Wollen wir auch jetzt in die Heilige Schrift hineinschauen, zusammenfassen, was wir bereits betrachtet haben und mit Gottes Hilfe noch einiges hervorheben. Zum Beispiel das herrliche Wort aus Hebräer, dem 2. Kapitel von Vers 10. Hebräer, Kapitel 2 von Vers 10. Denn es geziemte ihm, um deswillen alles ist und durch den alles ist, nachdem er viele Söhne zur Herrlichkeit geführt hatte, den Urheber ihrer Rettung durch Leiden hindurch zur Vollendung zu bringen, denn beide, sowohl der Heiligen, die als auch die, welche geheiligt werden, haben alle oder stammen alle von dem gleichen Vater her. Aus diesem Grunde schämt er sich auch nicht, sie Brüder zu nennen, indem er sagt, ich will deinen Namen meinen Brüdern verkündigen, inmitten der Gemeinde will ich dich preisen. Man könnte diesem Wort, glaube ich, in Psalm 89 nachgehen. Es sind ja überall im ganzen Alten Testament diese herrlichen Aussprüche verteilt. Und ihr seht, wie sie im Neuen Testament zusammengefügt und in rechter Weise geordnet worden sind. Auch Vers 14 und 15 ist sehr wichtig. Weil nun die Kinder am Blut und Fleisch Anteil haben, hat auch er gleichermaßen Anteil an ihnen erhalten, um durch seinen Tod den zu vernichten, der die Macht des Todes hat, nämlich den Teufel, und um alle die in Freiheit zu setzen, die durch Furcht vor dem Tode während ihres ganzen Lebens in Knechtschaft gehalten wurden. Er hat es getan. Er ist gestorben. Und die Heilige Schrift sagt, wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht. Wie der Tod durch einen Menschen in die Welt gekommen ist, so ist die Gnadengabe Gottes und das ewige Leben ebenfalls durch einen Menschen, durch diesen Gottmenschen, Jesus Christus, in diese Welt gekommen. Darauf werden wir jetzt nicht näher eingehen. Ich möchte aus der Offenbarung lesen, um uns zu zeigen, dass eben Märtyrer sein werden nach der Entrückung, wenn das Mahlzeichen des Tieres voll in Kraft treten wird und dass diese dann ebenfalls mit uns sein werden, wenn das Reich Gottes, das tausendjährige Reich, aufgerichtet wird. Offenbarung Kapitel 15 von Vers 1. Weiter sah ich ein anderes Zeichen, ein großes und wunderbares Zeichen am Himmel. Sieben Engel, welche sieben Plagen hatten, die letzten. Denn durch diese kam der Zorn Gottes zum Abschluss. Und ich sah etwas wie ein kristallenes Meer, das mit Feuer durchmengt war. Und ich sah die, welche den Sieg über das Tier und über sein Bild und über seine Namenszahl errungen hatten, am kristallenen Meer stehen, mit Harfen Gottes in der Hand. Sie sangen das Lied Moses, des Knechtes Gottes, und das Lied des Lammes, mit den Worten: Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr, allmächtiger Gott, gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Völker. Wenn ihr genau auf die Formulierung Acht gegeben habt, dann geht es hier um zwei Sachen. Einerseits um die 144.000, die zu dem Zeitpunkt schon versiegelt sind und dann eben preisgegeben werden nach Bundesbruch mit Rom und der Verfolgung ausgesetzt sein werden, denn so lautet es ja im fünften Siegel, dass sie schon Ermordeten sich gedulden mögen, bis auch ihre Mitbrüder vollzählig den Tod erlitten haben werden, wie auch sie ihn bereits erlitten haben. Hier sind zwei Kategorien aufgeführt, die das, was geschah, gemeinsam haben. Einerseits die aus dem Volke Israel. Sie stimmen das Lied Moses, des Knechtes Gottes, an. Sie gehören ja zum Volke Israel. Dann die anderen, das Lied des Lammes. Und zwar dann mit dem gemeinsamen Text. Nicht zwei Texte, ein Text. Amen. Ein Text, der gleiche Text. Groß und wunderbar sind deine Werke. Herr, allmächtiger Gott, gerecht und wahrhaftig sind deine Wege. Du König der Völker. Nicht mehr Bräutigam, sondern König. Denn jetzt bricht ja die Königsherrschaft an. Weiter Vers 4. Wer sollte sich nicht fürchten, Herr, und deinen Namen nicht preisen? Denn du allein bist heilig. Ja, alle Völker werden kommen und vor dir anbeten. Denn deine Gerechtigkeit ist offenbar geworden. Ich möchte dazu aus Offenbarung 20 Vers 4 lesen. Offenbarung 20, Vers 4. Ihr könnt ja auch die ersten drei Verse kurz überschlagen, um zu sehen, worum es geht. Es handelt sich hier um den Anfang oder direkt vor Anfang des tausendjährigen Reiches. Und dann heißt es in Vers 4, ich sah Thronsessel, auf die sich Richter setzten, und es wurde ihnen das Gericht übertragen. Dann sah ich die Seelen derer, die wegen des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen enthauptet worden waren, und die das Tier und sein Bild nicht angebetet und das Mahlzeichen an Stirn und Hand nicht angenommen hatten, sie wurden wieder lebendig und herrschten als Könige zusammen mit Christus 1000 Jahre lang. Hier ist von Entrückung keine Rede, von Verwandlung keine Rede, vom Hochzeitsmahl keine Rede. Das ist nach dem Hochzeitsmahl, nach dem Dienst der beiden Zeugen, nach der großen Drangsal, direkt vor Aufrichtung des tausendjährigen Reiches. Und weil dem so ist, werden diese Menschen noch zur ersten Auferstehung gezählt und nicht zur zweiten. Denn die zweite Auferstehung ist erst nach den 1000 Jahren. Das müssen wir uns sehr, sehr gut einprägen. Ich lese dazu Vers 5. Die übrigen Toten aber lebten bis zum Ablauf der 1000 Jahre nicht wieder auf. Dies ist die erste Auferstehung. Selig und heilig ist, wer an der ersten Auferstehung Anteil hat. Über diese hat der zweite Tod keine Gewalt mehr, sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und die 1000 Jahre hindurch zusammen mit ihm herrschen. Eine wunderbare Übereinstimmung mit dem, was wir gestern Abend bereits betrachtet haben. Nur meinte ich, es ist notwendig, uns wissen zu lassen, dass alle, ob sie in der Braut gehören, ob sie zu den 144.000 gehören, ob sie zu den Märtyrern gehören, alle, die vor Aufrichtung des tausendjährigen Reiches zum Leben erweckt werden, gehören zur ersten Auferstehung.
Amen.
Ist das klar?
Amen.
Denn ihr wisst, wir haben ja sehr oft die Formulierung gebraucht, wer Teil hat an der ersten Auferstehung, der hat Teil an der Verwandlung, an der Entrückung und so weiter. Versteht ihr das? Wir haben ja oft genug hier und auch anderweitig das alles so gesagt. Und das stimmt ja auch zum großen Teil, aber es ist nicht die ganze Wahrheit. Die ganze Wahrheit ist, dass verschiedene Gruppierungen da sind, die Gott alle so fügt, wohin sie gehören, und so sie vor Beginn des tausendjährigen Reiches auferweckt werden, gehören sie zur ersten Auferstehung. Auch die Märtyrer, die in der großen Drangsalzeit ihr Leben lassen müssen, um des Wortes Gottes willen, um des Zeugnisses Jesu willen, und weil sie das Tier nicht anbeten und die Namenszahl nicht anerkennen und so weiter, wenn sie treu bleiben, wie wir ja schon betrachtet haben, und ihr Leben lassen, dann wird Gott ihnen diese Treue belohnen, und sie werden dann auch zur ersten Auferstehung zählen. Ist das allen klar?
Amen.
Ja, das Amen war noch nicht von allen, und manche haben, anstatt den Mund zu bewegen, die Augen bewegt und haben nach vorne geschaut. Bruder Russ sagt, gerade dann war es ihnen nicht klar. Aber schaut, wer das Siegelbuch aufrichtig, ich meine jetzt nicht aufrichtig, sondern aufmerksam gelesen hat, der hat doch mitbekommen, dass Bruder Brenim dort wörtlich sagt, das Mahlzeichen des Tieres wird erst voll in Kraft treten, wenn die Braut entrückt wurde. Wir werden zwar noch manches zu leiden haben, Und wir spüren das schon in manchen Ländern, dass wir keinen Salb mehr bekommen, weil wir nicht zum Weltkirchenrat gehören, weil wir nicht hier oder dahin gehören. Wir spüren schon, dass wir nicht auf dem breiten Wege mit der breiten religiösen Masse ins Verderben gehen. Das spüren wir schon und das bekommen wir zu spüren. Aber wie schon gesagt, es wird dann der Zeitpunkt kommen, speziell nach den 3,5 Jahren, nach dem vollendeten Dienst der beiden Zeugen. Wenn der Bund gebrochen wird, dann werden die Heiligen der Gewalt des Antichristen 2 Zeiten, eine Zeit und eine halbe Zeit ausgeliefert sein. Und das wird genau die große Drangsalszeit sein, in der die Zurückgebliebenen und auch die 144.000 ihr Leben lassen müssen und werden dann uns hinzugefügt und gemeinsam werden wir dann das 1000-jährige Reich hier mit ihnen haben. Ihr wisst ja auch, da gibt es manche Unterschiede. Es gibt Leute, zu ihnen gehört der Verfasser des 7 Gemeindezeitalter. Er behauptet, wenn das Feuer Gottes über die Erde kommt, dann alles mit Stumpf und Stiel beiseite gefegt, nur Asche bleibt übrig und die einzigen, die noch sein werden, das wäre die Braut und die 144.000. Und das stimmt eben nicht. Man muss auch da alle Bibelstellen lesen. Jahr für Jahr werden sie aus allen Völkern kommen und dem König der Könige Huldigung darbringen und werden anbeten und das Laubhüttenfest feiern und Gott danken. Und wenn ein Volk nicht kommt, dann wird kein Regen auf dieses Volk fallen. Auch da sehen wir wieder, wie wichtig es ist, jedes Wort Gottes genau zu lesen. Natürlich steht, kommen wird der Tag des Herrn wie ein Dieb und an ihm, er wird brennen wie ein Ofen, an ihm wird alles mit Krachen zergehen und im Feuer sich auflösen. Deutschland hat sich auch im Feuer aufgelöst, im Zweiten Weltkrieg, zumindest am Ende des Zweiten Weltkrieges. Da war viel Schutt und Asche. Das haben wir ja alle gesehen. Aber es sind noch mehr Leute übrig geblieben, als eben nicht übrig geblieben sind. Und so wird es auch mit dem Reinigungsprozess sein. Wer dann den Propheten Jesaja liest, da steht, all die Gottlosen, die Trotzigen, die Hochmütigen, alle sie werden Stroh und Stoppeln sein. Auch da ist wieder wichtig, zu lesen, wo die Sache präzisiert wird, wo man genau sehen kann, aha, so ist das also. Nicht nur allgemein, sondern dann kommen auch die Bibelstellen, in denen das, was geschehen wird, ganz deutlich beschrieben wird. Auch dafür sind wir unserem Gott von ganzem Herzen dankbar. Wir haben ja eine solch große Anzahl oder Vielzahl und Mannigfaltigkeit an Offenbarungen des Wortes durch die Endzeitbotschaft bekommen, dass man wirklich Mühe hat, zu unterscheiden oder zu wählen, was nun gesagt oder was hervorgehoben werden soll und was nicht. Ich musste, als ich jetzt den letzten Rundbrief schrieb, der in den nächsten Tagen wohl gedruckt werden wird, so darüber nachdenken. Da sagt der Herr Jesus, oder ich habe es ja schriftlich erwähnt, aber muss jetzt daran denken, da sagt der Herr Jesus, wie es war in den Tagen Noahs, man aß und trank, man freite und ließ sich freien und dann geht das immer weiter. Das war nichts Neues. Man aß und trank seit Adam her. Man freite und ließ sich freien seit Adam her. Und das geht bis heute noch so. Das ist doch nicht die Hauptsache, um die es geht. Es bedurfte des Dienstes eines von Gott gesandten Propheten, um uns zu sagen, vom Garten Eden her gibt es ja 2 Linien. Die eine von Kain, die andere von Seth. Und wenn wir dann zu 1. Mose 6 kommen, auch das hat er klar betont, dass eben die Söhne Gottes, die Männer aus dieser Linie Seth, sich mit den Frauen aus der Kainslinie verbanden und gekreuzt haben und so den Zorn Gottes über sich gebracht und er sprechen musste, mein Geist soll nicht für immer im Menschen erniedrigt sein. Jetzt ist das Ende. Es war nicht nur heiraten oder nicht heiraten, freien oder nicht freien. Es war die Vermischung, es war die Kreuzung, die den Zorn Gottes hervorgebracht hat. Und das muss man einfach wissen. Das Erste wissen doch alle. Fragt heute irgendeinen selbstgefälligen Radioevangelisten oder wer sie alle sind. Mit einem riesen Wortschwall. Sie aßen, sie tranken. So salbungsvoll können wir ja gar nicht reden. Tut auch gar nicht Not. Aber sie sehen nicht, worauf es wirklich ankommt. Und da setzt Offenbarung ein. Und deshalb wissen wir, wie kostbar uns Offenbarung geworden ist. Nicht nur als Begriff, sondern als göttliche Tatsache. Und das sagt Bruder Brenham so schön. Alles ist Offenbarung. Auf Offenbarung ist alles gegründet. Er sagt sogar, Glaube ist Offenbarung. Und Offenbarung ist Glaube. Gott offenbart sich uns in Einfachheit. Habt ihr das schon gemerkt? Nicht mit hochfahrenden Worten menschlicher Weisheit, aber in einer Tiefe, wie es auf Erden vorher nicht bekannt war. Das war die Not. Und der Herr spricht, wie es war in jenen Tagen, so wird es wieder sein. Alle Gemeinden, die einmal zur Verkündigung des Evangeliums standen, bis hin zur Pfingstbewegung, gehen alle über den Weltkirchenrat, über Rom und stürzen ins Verderben. Ihr mögt sagen, ist das so? Ja, das ist so. Und wir haben es heute Vormittag betrachtet. Die göttliche Botschaft lautet, ihr, mein Volk, kommet heraus, sondert euch ab, rühret nichts Unreines an. Und da heißt es, kommt nur alle. Hier ist Platz für euch alle. Gott hat einen Propheten gesandt, um die Botschaft der Herausrufung zu bringen. Und wer sie nicht hört, das mag jetzt krass klingen, fast fanatisch sich anhören, aber wer die göttliche Botschaft für diese Zeit den göttlichen Ruf nicht hört, der hört doch nicht auf Gott. Der geht doch eigene Wege. Der ist doch im Programm der Menschen gefangen und wird zur Schlachtbank geführt, ohne es zu wissen. Wir haben an dieser Stätte durch die Gnade Gottes zwei Dinge sehr gut unterscheiden können und das soll so bleiben, bis wir vom Glauben zum Schauen kommen. Wir haben aus dem von Gott gesandten Propheten keinen Kult gemacht. Wir haben hier nicht den Saal mit Fotos geschmückt. Wir haben ihm nichts hier getan. Aber eins haben wir getan. Wir haben ihn und die göttliche Sendung mit dem gesamten Auftrag auf und angenommen. Und wir haben das geoffenbarte Wort von Herzen geglaubt. Und darauf kommt es an. Haben wir das verstanden? Auch das ist Gnade. Und nochmals Gnade, dass wir darin das Gleichgewicht gefunden und von Gott geschenkt bekommen haben. Sonst würden wir uns darin erschöpfen und hier vorne stehen und sagen, der Prophet hat und so weiter. Nein, Gott hat durch den Propheten. Das ist die richtige Formulierung. Gott hat vor vielen Zeiten durch die Propheten geredet und am Ende der Tage in seinem Sohne und hat jetzt durch das prophetische Wort alles in wunderbarer Weise geoffenbart und ans Licht befördert. Ich denke jetzt nur an den einen Vergleich mit Menschensohn und Sohn Gottes. Fragt heute alle Prediger, die irgendwo auftreten, ob ein einziger euch den Unterschied sagen kann. Und jetzt kommt's. Warum steht jedes Mal nur geschrieben, ihr werdet den Menschensohn auffahren sehen, wo er vorher war? Nicht ein einziges Mal, ihr werdet den Sohn Gottes auffahren sehen, wo er vorher war. Warum steht geschrieben, ihr werdet euch danach sehnen, einen der Tage des Menschensohnes zu sehen und werdet ihn nicht mehr sehen? Warum steht geschrieben, wird der Menschensohn Glauben finden auf Erden, wenn er kommt? Warum nicht wird der Sohn Gottes Glauben finden, wenn er kommt? Ihr Lieben, ist euch das alles klar? Haben wir da überhaupt begriffen, warum das eine hier steht und das andere dort? Und in welch eine Verbindung das eine und das andere ist? Haben wir das hier gründlich genug durchgenommen? Bruder Ross, haben wir es oder nicht? Ist das allen klar? Ja, sagt mal, wie lange sollen wir denn noch Belehrung haben? Wir wollen ja jetzt doch irgendwann mal einen Schritt weitergehen. Mit der Belehrung soll es doch eigentlich jetzt beinahe genug sein. Ich lese aus dem Lukas-Evangelium 18, den 8. Vers. Ich sage euch, er wird ihnen gar bald Recht schaffen, doch wird der Menschensohn bei seinem Kommen den Glauben auf Erden vorfinden. Nicht Sohn Gottes. Ich lese aus dem Johannes-Evangelium, dem 3. Kapitel, den bekannten Vers, Evangelium Johannes 3, Vers 13. Und niemand ist in den Himmel hinaufgestiegen, außer dem einen, der aus dem Himmel herabgekommen ist, der Menschensohn, der im Himmel ist. Wie der Menschensohn. Wenn hier Sohn Gottes stünde, das wäre undenkbar, unmöglich, absolut unmöglich, könnte nicht sein. Was ist es denn nun? Ihr schaut alles so ernst nach vorne, als ob ihr sagen wolltet, ja, wohin soll das nun alles hier gehen? Dahin, woher es kommt. Die Verkündigung des Wortes bringt uns immer zu dem Ausgangspunkt der göttlichen Offenbarung zurück. Es führt uns nicht irgendwo hin, sondern immer zu dem Ausgangspunkt zurück. Schaut, auch das hat Bruder Brenim sehr, sehr deutlich ausgesprochen. Es gibt ja den zweiten Vergleich, wie es war in den Tagen Sodoms, so wird es sein in den Tagen des Menschensohnes. Und da kam der Herr in Menschengestalt zu Abraham und hat sich mit ihm gesetzt. Und Abraham ließ ein Kalb schlachten. Es gibt ja unter den Gläubigen auch Vegetarier. Der Herr war keiner, nur zu eurer Information. Ja, nur zu eurer Information. Manchmal ist Information ja manches wert, nicht? Viele Leute leben ja davon. Also gut, der Herr kam zu Abraham. Soll ich es lesen? 1. Mose 18. Und Abraham ließ ein Kalb schlachten. Er ließ die ganze Mahlzeit vorbereiten. Und der Herr in Menschengestalt, und das sagt Bruder Brenham wörtlich, setzte sich und ließ sich die Füße waschen. Das war nicht der Sohn Gottes. Geoffenbart als Menschensohn in Menschengestalt, gegessen und getrunken. Genau wie als Melchisedek. Den Sohn Gottes ist er ja geworden durch die Geburt. Du bist mein Sohn. Heute habe ich dich gezeugt. Und das von dir geboren werden soll, wird Sohn Gottes genannt werden. Und dann zum prophetischen Wort zurück. Sein Name ist wunderbar, hat Kraft und so weiter. Ewig Vater, Friedefürst. Aber was steht vorher? Ein Sohn wird uns geboren. Der war vorher nicht geboren. Der war vorher nicht gezeugt. Vorher war er der Herr. Und wenn ihr in Hebräer 7 nachliest, als er als König von Salem zu Abraham kam, nach der Besiegung der Könige, da hatte er keinen Vater und keine Mutter. Da hatte er keine Ahnenreihe. Da hatte er keine Brüder und keine Schwestern. Habt ihr es alle gelesen? Hebräer 7 steht es auch geschrieben. Nicht nur in 1. Mose 14. Merkt ihr, worum es geht? Göttliche Klarheit in allem. Als Sohn Gottes musste er im Fleische offenbar werden, um uns, die wir Menschenkinder sind, in den Sohnestand zurückführen zu können, um aus Menschenkindern Kinder Gottes zu machen. Auch das ist sehr wichtig. Als Stephanus den Herrn Jesus sah in der Herrlichkeit, dann sagt er nicht, ich sehe den Himmel offen und sehe den Sohn Gottes zu Rechten. Das ist ein Unding. Das existiert überhaupt nicht. Ich sehe den Menschensohn. Es ist der Menschensohn, der mitten unter den 7 goldenen Leuchtern wandelt. Es ist absolut notwendig zu wissen, wie Gott sich offenbart hat, um diese Offenbarungen biblisch einzuordnen und zu fügen. Wahrscheinlich müssen wir dann noch ein bisschen in die Tiefe gehen, damit das so richtig sitzt. Ich meine ja nicht so sehr, dass ihr es anderen sagen könnt, aber zumindest so sehr, dass es euch zu einer direkten Offenbarung geworden ist. Nehmt den Propheten Daniel, als vorausgesagt wurde von dem Kommen des Menschensohnes. Er sah einen, der wie ein Menschensohn aussah, nicht wie ein Sohn Gottes. Ihr könnt es in Daniel 7 nachlesen. Er kam dann zu dem ehrwürdigen Greis. Ich lese es euch, Daniel 7, Vers 13. Während ich noch in das Anschauen der Nachtgesichte versunken war, sah ich, wie mit den Wolken des Himmels einer kam, der wie ein Menschensohn aussah. Dieser gelangte zu dem ehrwürdigen Greise und wurde vor ihn geführt. Ihm wurde dann Macht und Ehre und Herrschaft verliehen, so dass alle Völker, Volksstämme und Zungen ihm untertan waren. Seine Macht sollte von ewiger Dauer sein und unvergänglich sein und sein Königreich ein solches, das niemals vernichtet werden kann. Menschensohn, nicht Sohn Gottes. Alles, wie ich eben schon sagte, hat seinen Platz. Als Sohn Gottes, im Fleische geoffenbart, ist er unser Retter, unser Erlöser. Und in ihm waren wir, in ihm als Sohn Gottes. Und aus dem Sohne können nur Söhne und Töchter kommen. Genau wie aus Gott nur Gott kommen konnte. Schafe bringen Schafe hervor. Menschen bringen Menschen hervor. Alles bringt nach seiner Art hervor. Als Gott ein göttliches Geschlecht ins Leben rufen wollte, musste er aus sich selbst etwas hervorbringen und selbst der Zeugende sein. Haben wir das verstanden? Er musste selbst der Zeugende sein. Du bist mein Sohn. Heute habe ich dich gezeugt. Aus Gott konnte nur Gott kommen. Aber jetzt nicht ein Gott im Geiste und noch ein zweiter neben ihm, sondern ein Gott im Geiste und hier ein neuer Anfang Gottes durch Jesus Christus, der Fleisch geworden ist, wie geschrieben steht. Und das Wort wurde Fleisch und wir sahen seine Herrlichkeit. Die Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und voller Wahrheit. Wenn aber hier vom Menschensohn geschrieben steht, dann ist das wieder eine ganz andere Verbindung, die wir hier sehen, ein ganz anderer Zusammenhang. Ich zeige es euch eben aus dem Neuen Testament. Wenn der Herr Jesus wiederkommen wird, nach der Entrückung, dann kommt er als Menschensohn, nicht als Sohn Gottes. Und wenn er zum tausendjährigen Reich kommt, dann kommt er als Sohn Davids. Denn als Sohn Davids gehört ihm der Thron, der Königsthron. Und deshalb steht geschrieben, es gibt da zwei wunderbare Stellen. Die eine in Offenbarung 3, die zwei letzten Verse. Wer da überwindet, der wird mit mir auf meinem Throne sitzen, wie ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Der Thron des Vaters ist im Himmel. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Nicht unser Sohn und unser Geist, der du bist im Himmel, sondern unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Wenn es aber darum geht, dass er wiederkommt, um zu ordnen und dann auch zu richten. Ich lese es euch, Matthäus 25, Vers 31. Wenn aber der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommt und alle Engel mit ihm, dann wird er sich auf den Thron seiner Herrlichkeit setzen. Alle Völker werden alsdann vor ihm versammelt werden. Wenn hier ein Mensch das Wort ersetzen würde und Sohn David schreiben oder Sohn Gottes schreiben, das wäre Mord. Das wäre absolut unmöglich, undenkbar. Das ginge gar nicht. Wisst ihr, dass in keinem einzigen Brief von Römer Kapitel 1, Vers 1 bis Juda den letzten Vers, der Begriff Menschensohn auch nur ein einziges Mal erscheinen würde? Immer nur Sohn Gottes. Ja, warum denn? Weil es im Zusammenhang mit der Gemeinde, mit ihrer Erlösung, mit den Vorschriften, mit ihrem Aufbau, mit allem, aber immer mit der Gemeinde zusammenhängt. Deshalb, wenn es darum geht, lasst mich euch aus Römer Kapitel 1 lesen. Hier dürfte nämlich nie Menschensohn stehen. Hier muss Sohn Gottes stehen. Anders kann es nicht sein. Römer Kapitel 1 von Vers 1. Ich, Paulus, ein Knecht Christi Jesu, bin durch Berufung zum Apostel ausgesondert, das Evangelium Gottes zu verkündigen, das er durch seine Propheten in heiligen Schriften vorausverheißen hat, nämlich von seinem Sohne. Dieser ist nach dem Fleische aus Davids Same hervorgegangen, aber als Sohn Gottes in Macht erwiesen nach dem Geist der Heiligkeit. Als Sohn Gottes, nicht als Sohn Davids, nicht als Menschensohn, sondern als Sohn Gottes. Als Sohn Gottes Erlösung, Gnade, Heil. Als Menschensohn der prophetische Abschnitt des Dienstes und alles, was mit der biblischen Prophetie zusammenhängt. Dann als Sohn Davids wird er herrschen. Hier haben wir es gelesen, der aus dem Samen Davids kommt. Auch da steht manche Frage noch offen. Ich bin daraufhin schon angesprochen worden. Warum es geschrieben steht, eben, dass er Sohn Davids sein würde. Sogar die Formulierung, ich werde euch die dem David gegebenen unverbrüchlichen Gnadenverheißungen geben. Ich glaube, das steht im Propheten Jesaja geschrieben. Und die Frage ist dann ja, welche sind denn diese Verheißungen, die Gott geben wollte? Mal sehen. Ob ich es, ja, hier steht's. Jesaja 55, Vers 3. Leiht mir euer Ohr und kommt her zu mir. Hört, auf dass eure Seele auflebt. Denn ich will mit euch einen ewigen Bund schließen, will die dem David gegebenen, unverbrüchlichen Gnadenverheißungen verwirklichen. Was war es? Darüber lesen wir noch im Neuen Testament. Gott hatte Verheißungen gegeben. Er hat David gesagt, nie soll es dir an einem Nachkommen auf deinem Throne mangeln. Aus dir soll mir der hervorgehen, der in Israel Herr ist. Es gab genügend Verheißungen bis hin zu dem Schlüssel Davids, der auf seiner Schulter liegen würde. Und glaubt mir, diesen Schlüssel, den trägt kein Würdenträger an seinem Gewand und lässt ihn da bimmeln und bammeln. Das ist ein göttlicher Schlüssel. Wo ihr aufschließt, schließt kein anderer mehr zu und so weiter. Ich lese es euch aus Römer Kapitel 9. Römer Kapitel 9 von Vers 4. Sie sind ja doch Israeliten, denen der Sohn es stand und die Herrlichkeit Gottes, die Bündnisse und die Gesetzgebung, der Gottesdienst und die Verheißungen zuteil geworden sind, denen die Erzväter angehören und aus denen der Messias, dem Fleische nach, stammt, der da Gott über allem ist, gepriesen in Ewigkeit. Amen. Amen. Merkt ihr, worum es jetzt geht, wenn wir wieder an 1. Mose 6 denken, als die Söhne Gottes die Schönheit der Töchter der Menschen sahen und diese Vermischung stattfand? Gott wollte, dass der Messias dem Fleische nach aus dieser ununterbrochenen Linie, die von Seth her kam, geboren werden würde. Und eben als diese Vermischung kam, diese Kreuzung geschah, musste Gott sagen, das Ende allen Fleisches ist vor mich gekommen. Ihr wisst ja, das hat im Garten Eden begonnen und ging dann durch die Zeit hindurch. Was war das größte Versagen Israels? Gott war mit ihnen, mit der Feuersäule, mit der Wolkensäule, hat sie 40 Jahre lang verpflegt. Und es steht ja geschrieben, dass 600.000 Männer, ungerechnet Frauen und Kinder, und all das Vieh, das sie hatten, oder hatten sie gar nicht, ich weiß es gar nicht mehr, sagt man selber, ja, keine Klaue soll zurückbleiben. Hat Hermann Zeiss ja gesagt, hatten sie auch Vieh, ich weiß es nicht, er wusste es. Naja, in jedem Fall, bedenkt einmal, wie sehr Gott da versorgt hat. Was hat ein Mann ausgerechnet? Ich fand das so schön. Ich mochte nie Mathematik. Aber irgendjemand hat ausgerechnet, wie viel 20 Tonnen LKWs Gott jeden Tag nötig gehabt hätte, um diese Masse von etwa 2 Millionen Menschen zu speisen. Und es kam gar kein Lastwagen. Er brauchte nicht kommen. Es kam vom Himmel herunter. Amen. Es kam vom Himmel herunter. Aber was geschah dann? Sie hatten schon genug mit sich selber zu tun. Dann kam ein falscher Prophet namens Biljam, der gar nicht zum Volke Israel gehörte. Irgendwie ein midianitischer Priester. Und wer sie alle waren, die wollten ja, dass da was getan wird. Dieses Volk wird uns zu mächtig, wird uns zu laut, breitet sich zu sehr aus und so weiter und so weiter. Als er nicht fluchen konnte, sondern segnen musste, denn wenn Gott gesegnet hat, den kann kein Mensch fluchen. Und schier, wenn es versuchen würde, der Fluch fiele auf ihn selber zurück. Und was hat er dann gemacht? Dann gab er den Israeliten den Rat, sich mit den Midianiten und den Moabiten und so weiter zu vermischen. Und es hieß, wir dienen ja alle dem gleichen Gott. Eben nicht, denn Gott hatte nur das Volk Israel erwähnt und nicht die anderen. Aber wieder war eine Vermischung und 23.000 starben an einem einzigen Tage. Gott will Absonderung, der Feind will Vermischung. Und darin haben wir es ja sehr schön. Selbst wenn wir uns nur schwer irgendwo lösen könnten, dann sorgt Gott dafür, dass wir manchmal schneller gelöst werden, als wir uns lösen könnten. Wenn wir zögern, herauszukommen und meinen, na ja, das geht vielleicht noch gut, dann werden wir herausgeschmissen. Das geht nun einmal so bei Gott. Wenn einer zögert, dem hilft er nach, und wenn es durch andere Menschen ist. Unseres Bleibens ist tatsächlich nicht länger in all den Dingen, die mit Gott und Gottes Wort nicht übereinstimmen. Wir glauben daran, dass der Herr eine Gemeinde hat, die sein Wort trägt, seinen Namen trägt, die sein Leben trägt, die sein Same ist, die in sein Bild umgestaltet wird, wesensgleich mit ihm, wie Paulus es in Epheser Kapitel 5 zum Ausdruck bringt, Fleisch von seinem Gebein und so weiter. Eins mit ihm, aus demselben Geiste, dem gleichen Leben, zu neuem Leben durch den Geist gebracht worden, wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Auch das haben wir bereits gelesen. Also fassen wir zusammen. Gott hat in diesen Tagen das letzte Zeichen gegeben, nämlich das Zeichen des Menschensohnes. Und das wurde Bruder Brenhim sehr deutlich erklärt. Ich freue mich, dass er zwei oder dreimal in diesem Interview gesagt hat, der Engel des Herrn, der zu mir kam, nannte mir viele Schriftstellen. Nicht nur eine und zwei, sondern viele Schriftstellen. Hauptsächlich hat er sich auf die aus Johannes 1 und Johannes 4 berufen. Aber es gibt eine große Anzahl von Bibelstellen, die den Dienst Jesu damals als Menschensohn, nämlich seinen prophetischen Dienst als Menschensohn, ganz klar beschreiben. Er konnte der Frau sagen, 5 Männer hast du gehabt, aber den du jetzt hast, das ist nicht dein Mann. Und die Frau lief in die Stadt hinein und sprach, kommt und seht, wen ich gefunden habe, ist das nicht der Messias? Die Juden wussten, dass Mose geweissagt hatte, einen Propheten wie mich wird Gott euch aus euren Brüdern erwecken. Und jede Seele, die nicht auf diesen Propheten hört, wird aus dem Volke ausgerottet werden. Er war nicht Jesaja, er war nicht Mose. Er war der Retter selber, der Herr, der König aller Könige. Er hatte nur alles abgelegt und Knechtsgestalt angenommen. Aber er war der Herr. Vor der Geburt, bei der Geburt, nach der Geburt und ist es heute noch. Habt ihr das gut verstanden? Aber als Herr hat er sich entäußert und ist Knecht geworden, weil geschrieben steht in Jesaja 42, mein Knecht, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe, wird Erfolg haben. Er wird nicht zusammenbrechen und auf der Straße nicht schreien und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen und das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, bis er das Recht und die Gerechtigkeit zu den Völkern hinausgetragen hat. So steht es in Jesaja 42 geschrieben. Und du könntest im Neuen Testament nachlesen, wie die Männer Gottes es dort aufgeführt haben. Er musste Knecht sein. Deshalb, auch Bruder Brenhem hat es ein oder zweimal getan, als er betete, wie man in der Urgemeinde betete. Das hört sich sonderbar an. O Gott, strecke deinen Arm aus zu Heilungen durch deinen Knecht, Jesus. Ja, wer möchte denn das Wort Knecht mit Bezug auf den Herrn verwenden? Aber so ist es einige Male in der Apostelgeschichte gesagt worden. Sie wussten genau, dass sie jede Bezeichnung und alles, was zum Heilsplan Gottes gehörte, zu respektieren haben. Und wenn da geschrieben steht, mein Knecht wird Erfolg haben, dann musste er dieser Knecht sein. Und besonders das Wort aus dem Propheten Jesaja, dass er keine Gestalt noch schöne hatte und so weiter. Und wenn er sein Leben zur Sühne einsetzen würde, dann sollte er Frucht sehen und Samen haben. Wir können in all diese Dinge heute gar nicht mehr eingehen. Ich freue mich je länger, je mehr über die Tatsache, dass Gott uns gnädig heimgesucht hat, dass er uns in die Schule des Himmelreichs genommen und dass wir als die Verachtetsten und als die Unwissenden mehr wissen als diejenigen, die alles wissen. Aber unser Wissen bläht nicht auf, weil es göttliches Wissen durch Offenbarung ist. Nicht ein Wissen im Kopf, denn dann könnten wir alle bald einen größeren gebrauchen, sondern eine Offenbarung im Herzen. Und die hat Gott uns geschenkt. Was sagte Jesus als Menschensohn? Vater, Herr des Himmels, merkt ihr? Herr des Himmels. Ja, er war doch der Herr. Euch ist heute Christus geboren, welcher ist der Herr? Und da sagt der Vater, Herr des Himmels und der Erde und so weiter. Ich danke dir, dass du dieses Weisen und Klugen verborgen hast und Unmündigen geoffenbart. Denn so war es dir wohlgefällig. Alles ist Offenbarung bis auf den heutigen Tag. Offenbarung Jesu Christi, unseres Herrn. Den einen geoffenbart, den anderen verborgen. Wir haben den Vorteil, dass wir, wie schon vorhin betont, wir jedes Wort so glauben können, wie es geschrieben steht. Wenn unser Herr als Menschensohn spricht, dann sagt er, der Vater ist größer als ich. Als man kam und ihm Huldigung geben wollte und nur die Anrede genügte schon und er korrigierte. Man sagte, guter Meister, schon fertig. Er antwortete, niemand ist gut als Gott allein. Die Leute schauen ihn an und denken, was ist denn jetzt passiert? Niemand ist gut als Gott allein. Er fertigt uns hier so ab. Ja, er war doch in Menschengestalt. Er hat doch Knechtsgestalt angenommen. Er hat doch werden müssen wie du und ich. Ja, sogar am Kreuz unseren Schrei ausstoßen müssen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er ist doch nicht Mensch geworden, um sich hier als Gott feiern zu lassen. Er ist Mensch geworden, um uns Menschen aus dem Elend zu erlösen, aus der Sterblichkeit herauszureißen, dem Tode die Macht zu nehmen und unvergängliches Wesen ans Licht zu bringen. Wir halten uns daran doch nicht auf. Im Gegenteil, wir freuen uns ja, dass es geschehen ist. Aber die Schriftgelehrten nehmen all diese Bibelstellen und dann finden sie sogar einen Herrn, der beten musste. Der Herr braucht nicht zu beten. Der Herr wird angebetet. Aber als Menschensohn, als Prophet hat er gebetet. Er ging sogar einen Steinwurf weiter, warf sich auf sein Angesicht und betete. Das war keine Show. Das war echt, das könnt ihr mir glauben. Er war Mensch. Er hat empfunden, wie ein Mensch empfindet. Und ich bin Gott dankbar dafür, dass er ins Fleisch gekommen ist. Sonst hätte uns immer noch von oben her gerichtet, ohne mit uns fühlen zu können. Ich unterstelle Gott nicht, dass er nicht gut fühlt mit uns oder mitfühlt. Aber das will ich euch sagen. Es fiel ihm schwer, in der Geistleiblichkeit sich in unsere Lage zu versetzen. Da kam das Gesetz mit der harten Verurteilung. Aber seitdem der Herr Mensch geworden, Knechtsgestalt angenommen, in allen Stücken versucht wurde, wie wir versucht werden, um ein treuer, hoher Priester zu sein. Aber nach welcher Ordnung, möchte ich euch fragen? Nach der Ordnung Aarons? Wohl nicht. Nach der Ordnung Melchisedeks? Und Melchisedek ist der König von Salem, der keinen Anfang und kein Ende hat und haben wird. Amen. Ist das nicht etwas Herrliches? So wissen, das gehört dahin. Zurückkommend noch zum Schluss auf das Wort aus dem Propheten Daniel Kapitel 7. Da sieht der Prophet den Gott des Himmels als einen alten Greis. Aber Gott ist kein Opa. Gott ist Geist. Und Gott hat niemand je gesehen. Denn so steht es einige Male in der Bibel geschrieben. Im Johannesevangelium Kapitel 1, in den Briefen des Johannes. Niemand hat Gott jemals gesehen. Was war es? Da sah der Prophet Daniel, dass Stühle zum Gericht gestellt wurden. Habt ihr es gelesen? Das ist ganz, ganz wichtig. Man muss es lesen, um zu wissen, in welchem Zusammenhang es gesagt und geschrieben wurde. Er sah Stühle aufgestellt und er sah den Thron. Und es heißt, um Gericht zu halten. Und da sehen wir Gott den Herrn als Richter. Habt ihr Bruder Brenham sagen hören, gerade mit der Wolke, mit dem Licht, dass er als Richter so zu sehen war. Nicht als Erlöser, als Richter. Wie gesagt, und das hat Gott in solchen Beispielen ausgedrückt. Wer das Alte Testament liest, der findet zum Beispiel Ausdrücke wie, er hat uns geborgen unter seinen Flügeln. Ja, hat Gott den Flügel? Und ich frage euch, wenn, seit wann? Das sind alles Ausdrücke, da habe ich vor kurzem eine Vielzahl gelesen, wie Gott beschrieben wird. In jeder Weise hat er für uns gesorgt und sorgt noch heute. Aber Gott ist und bleibt seinem Wesen nach Geist. Offenbaren kann er sich, wie er will, wann er will und wo er will. Und wie es in den göttlichen Heilsratschluss hineingehört. Und dann seht ihr in dem Zusammenhang, dass der Menschensohn kam und ihm wurde dann Macht über alle Völker, Sprachen und Nationen verliehen. Als Sohn Gottes hatte er die Aufgabe, sein Leben, sein Blut für uns dahin zu geben, um uns zu erlösen. Niemand kann sagen, Menschensohn, vergib meine Sünden. Das wäre eine bloße Torheit. Das existiert nicht. Aber wenn jemand sagt, Sohn Gottes, erbarme dich meiner, vergib meine Sünden, sei mir gnädig, dann hat das seine Richtigkeit. Alles immer am richtigen Platz. Wir wollen diesen Gottesdienst damit beschließen und dem Herrn heute wie nie zuvor von Herzen danken für die Heilige Schrift, für die Offenbarung Jesu Christi, für die Offenbarung aller Geheimnisse der Schrift und was damit zusammenhängt und nicht zuletzt für die Sendung seines Knechtes und Propheten Bruder Brenhim. Denn das geben wir alle ganz offen zu. Wir hätten, wie alle anderen, im Dunkeln getappt und daneben getreten, wenn nicht Gott seinen Knecht und Propheten gesandt hätte, um uns das Wort im göttlichen Auftrage zu bringen und uns all diese Dinge zu verkündigen, damit sie uns durch den Geist geoffenbart werden. Wir gehören nicht zu denen, die zu Hause bleiben und sagen, mir wird Gott schon alles offenbaren, wie er es dem Bruder Brenhem geoffenbart hat. Wir gehören zu denen, die unter den Schall des Wortes Gottes kommen. Und durch die Predigt des Wortes werden wir im Glauben gestärkt. Und wir sehen alles klarer und wahrer und gehen im wahrsten Sinn des Wortes von Klarheit zu Klarheit und von Erkenntnis zu Erkenntnis, bis wir dann vom Glauben zum Schauen kommen werden. Wie viele sind froh, auch für dieses Wochenende, dass Gott einfach mit uns redet, dass er wirkt und dass er Freude in unseren Herzen bewirkt, ihm gegenüber und für alles, was er getan hat. Seinem Namen sei Preis und Ehre in alle Ewigkeit. Amen.